Hey und hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst du Gewichtsziele und wie bekommst du Stoffwechsel- und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und Coaching-Tätigkeit, damit du deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also, los geht's! Heute habe ich für dich noch ein paar Basisinfos im Gepäck zum Thema Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO und IMO. Vielleicht hast du von diesen Themen schon mal gehört und fragst dich im Detail, welche Art von Fehlbesiedlung habe ich eigentlich? Vielleicht hast du auch noch gar nichts von dem Thema gehört. Besonders dann solltest du deine Öhrchen spitzen, denn ich will dir heute ein paar Infos dazu mitgeben, welche Arten von Fehlbesiedlung es in deinem Darm geben kann und wie du diese untersuchen und noch wichtiger behandeln kannst. Bleib also dran, wenn bei dir Alarm im Darm das Thema ist. Ich möchte dir heute noch mal so ein paar Basics mitgeben im Hinblick auf das Thema Dünndarmfehlbesiedlung, Reizdarm, SIBO, IMO. Und zwar möchte ich heute noch mal kurz darüber sprechen, was gibt es überhaupt für Arten von Fehlbesiedlungen. Denn vielen Patienten ist klar, sie haben eine Fehlbesiedlung, sie wissen aber noch nicht ganz genau, wie sie diese einordnen sollen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu so ein paar Basisbegriffen. SIBO, IMO, wofür steht das überhaupt? SIBO, das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist die englische Abkürzung für Small Intestine Bacterial Overgrowth. Da geht es darum, dass dein Dünndarm fehlbesiedelt ist, also überwuchert ist von Bakterien, die da eigentlich nicht hingehören. Wenn man das wissenschaftlich genau nehmen will, und das ist ja meistens eine ganz gute Idee, etwas genauer hinzugucken und das ordentlich zu definieren, dann grenzt man davon ab die IMO. IMO steht für Intestinal Methane Overgrowth, also auch eine englische Abkürzung. Und zwar geht es darum, dass der Darm, hier ist nicht genauer spezifiziert, ob Dünn- oder Dickdarm, von methanbildenden Bakterien überwuchert ist. Deswegen kann eine IMO sowohl den Dünndarm betreffen, also eine Untergruppe der SIBO sein, als auch tatsächlich rein den Dickdarm betreffen. So, also wir haben die SIBO als Oberbegriff für Dünndarmfehlbesiedlung mit Bakterien, die da irgendwie nicht hingehören oder zumindest nicht in der Menge. Und wir haben die IMO als Spezialfall von methanbildenden Bakterien, die den Darm, Dünndarm und oder Dickdarm überwuchern, in einer zu großen Menge sozusagen vorhanden sind. Und das führt zu verschiedenen Beschwerden. Auf die will ich heute nicht eingehen. Dazu habe ich eigene Beiträge gemacht. Die findest du hier auf diesem Kanal. Du findest auch sehr viele Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, wo ich nochmal wirklich ganz genau darauf eingehe, was sind denn eigentlich Symptome auch der unterschiedlichen Arten von SIBO, IMO, Dünndarm, Dickdarm, Fehlbesiedlung. Und wenn du jetzt nochmal genauer schauen möchtest, welche Arten von Fehlbesiedlung es gibt, dann macht man das tatsächlich fest an der Art der Bakterien, die dort unerwünschterweise sozusagen vorhanden sind. Und zwar sind das im Grunde drei verschiedene Arten von Bakterien. Das sind einmal die wasserstoffbildenden Bakterien, H2 steht für Wasserstoff. Dann haben wir die methanbildenden Bakterien, CH4 steht für Methan. Und wir haben die Wasserstoffsulfidbildner. Bei uns hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, über sogenannte Atemtests ein bisschen näher herauszukristallisieren, welche Art von Fehlbesiedlung liegt bei dir vor. Und zwar gibt es diese Atemtests mit unterschiedlichen Testmedien. Die funktionieren ganz grundsätzlich so, dass du eine bestimmte Testlösung zuführst, löst so ein Pulver auf in Wasser, trinkst das und atmest dann über 3 Stunden nach vordefinierten Zeitabständen von etwa 20 Minuten in Teströhrchen, die du von einem Labor zur Verfügung gestellt bekommst. Ich habe auch eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, wo es darum geht, wie diese Atemtests funktionieren, was es überhaupt für Atemtests gibt, wann welcher Atemtest für dich geeignet ist und auch wie du die Fehlerwahrscheinlichkeit minimierst. Da habe ich dir auch das Labor verlinkt, mit dem ich in der Praxis sehr gut zusammenarbeite. Da kannst du diese Tests auch übers Internet ganz bequem für zu Hause, für die Durchführung zu Hause bestellen. Das ist meistens sogar noch viel erfolgversprechender, als wenn du dich in eine Arztpraxis setzt, dann vorher schon in Bewegung warst, dahin gedüst bist und dich da 3 Stunden hinsetzt. Also es ist viel einfacher, das zu Hause durchzuführen, ganz in Ruhe und entspannt. Und dann hast du meistens binnen Tagesfrist eine Auswertung. Und für dich ist es wichtig zu wissen, diesen Atemtest kannst du, wie gesagt, zu Hause durchführen. Es braucht eine kleine Präparationszeit, da hast du aber genaue Anleitungen, die du durchlesen kannst und dich dann entsprechend ein paar Tage darauf vorbereiten. vorbereiten kannst. Du trinkst diese Testlösung, die ist im Regelfall entweder auf Basis von Lactulose. Achtung, Lactulose ist etwas anderes als Laktose. Lactulose ist ein für den menschlichen Körper unverdaulicher Ballaststoff sozusagen, der eigentlich durch den Körper durchflutscht, es sei denn, du hast eben solche fehlbesiedelten Bakterien im Darm. Dann findet man nämlich in der Abatemluft, und da bekommst du so eine schöne Kurvenauswertung, wenn du diesen Atemtest einsendest, dann findest du in der Atemluft so kleine Spitzen in der Kurve, woran du siehst, aha, hier hat irgendjemand im Darm diese Lactulose verstoffwechselt. Und da unser Körper das nicht selber kann, müssen das wohl fehlbesiedelte Bakterien sein. Und je nachdem, welches Gas du dann in der Abatemluft findest, Methan oder Wasserstoff, kannst du sehen, welche Arten von Bakterien denn dort nun fälschlicherweise im Übermaß vorhanden waren. Wir hier in Deutschland haben Stand jetzt noch nicht die Möglichkeit, die Wasserstoffsulfidbildner über Atemtests zu finden. Das geht in anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel. Wir können das hier noch nicht, Stand heute. Das heißt, bei der Wasserstoffsulfidfehlbesiedlung, da komme ich gleich nochmal dazu, müssen wir so ein bisschen auf unseren detektivischen Spürsinn zurückgreifen. Ich will noch mal ganz kurz zum Atemtest sagen, wenn du dich für so einen Atemtest interessierst, dann schau bitte mal, ob du eher zu den Menschen gehörst, die einen sehr trägen Stoffwechsel haben, eher verstopft sind. Für dich wäre dann Lactulose das geeignete Testmedium. Für diejenigen unter euch, die eher so zu Durchfällen neigen, sehr schnellen Stoffwechsel haben, wirklich auch teilweise mehrmals am Tag aufs Klo müssen und Stuhlgang haben, für die ist meistens Glucose das geeignetere Testmedium, denn darüber minimiert man die Fehlerwahrscheinlichkeit. Wie gesagt, dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, da kannst du dich nochmal ein bisschen genauer einhören, mithilfe welches Atemtests du deine Fehlbesiedlung mit hoher Wahrscheinlichkeit am besten diagnostizieren kannst. Wichtig für dich, diese Atemtests sind nie 100%, auch wenn man sie, oder ich würde sie mal als Goldstandard bezeichnen, weil sie einfach nicht invasiv sind, super easy und ganz einfach und relativ kostenunaufwendig zu Hause durchgeführt werden können, sodass zur Diagnostik auch immer noch die Symptomatik herangezogen werden sollte. Du weißt vielleicht auch, keine Erkrankung, weder Reizdarm noch SIBO, IMO oder irgendeine andere, verläuft hundertprozentig nach Lehrbuch. Trotzdem gibt es so ein paar ganz grundlegende Symptome, die zu der einen oder anderen Art von Fehlbesiedlung eher passen. Bei den wasserstoffbildenden, fehlbesiedelten Bakterien ist es eher so typischerweise, ja nicht immer, aber typischerweise, dass die Menschen eher zu Durchfällen neigen, zu ganz starken Oberbauchmeteorismen nennt man das. Das sind sozusagen die Pupse, die nicht rauskommen. Also viel Luft im Bauch, auch oft viel Aufstoßen und Luft, die an Stellen entweder rauskommt, wo es nicht so sein soll oder die eben drin bleibt im Darm. Das heißt, da haben wir eher so eine durchfällige Art von Symptomatik und extreme Blähprozesse. Bei der methanbildenden Fehlbesiedlung ist es eher so, dass die Menschen typischerweise sehr stark zu Verstopfung neigen, ja, und dadurch eben sehr schmerzhafte Bauchbeschwerden auftreten können. Und darüber kann man manchmal schon so ein bisschen auseinanderhalten, welche Art von Fehlbesiedlung könnte es sein oder ist es überhaupt eine Fehlbesiedlung. Sehr typisch für eine SIBO oder IMO ist es auch, dass die Beschwerden relativ kurzfristig nach dem Essen auftreten, denn die fehlbesiedelten Bakterien im Darm verursachen dadurch Symptome, dass sie vor allen Dingen schnell aufschließbare Kohlenhydrate fermentieren. Fermentierung bedeutet Gärung, Gärung bedeutet Gasbildung. Und durch diese Blähprozesse, also durch die Luft im Bauch, die erstmal nicht entweichen kann, kommt es dann eben zu Spannungszuständen, dem berühmten Food Belly oder Food Baby, sagt man auch oft dazu, dass man wie so einen Schwangerschaftsbauch hat direkt nach dem Essen. Die Symptomatik findet relativ weit oben im Verdauungstrakt, also kurz nach dem Magen im Dünndarm statt. Deswegen kommen die Symptome relativ kurzfristig nach dem Essen. Und die Schmerzen treten oder die Beschwerden treten häufig nicht direkt nach dem Aufstehen auf. Da steht man oft mit einem noch relativ flachen Bauch auf und vermehren sich sozusagen, insbesondere nach Genuss kohlenhydratreicher Mahlzeiten, über den Tagesverlauf hin. Daran kann man das schon mal so ein bisschen abgrenzen. Bei der Wasserstoffsulfid-SIBO hatte ich dir gerade schon gesagt, wir haben in Deutschland hier keinen zuverlässigen Test, der darauf schließen lässt, so ganz eindeutig. Das heißt, wir behelfen uns so ein bisschen mit unserem detektivischen Spürsinn. Ich sage immer, SIBO-Diagnostik ist wie so ein detektivisches Puzzlespiel. Man sammelt Symptome, super wichtig für mich in der Praxis ist immer die Fallaufnahme. Ich male mir immer einen roten Faden von Geburt bis heute, von A bis Z und Kopf bis Fuß schreibe ich da wirklich alles auf an einschneidenden Lebensereignissen und natürlich gesundheitlichen Krankheitssymptomen. sodass ich wirklich sehen kann, bis wann warst du ein gesunder Mensch, ganz wichtige Schlüsselfrage, und was kam eigentlich dann, was kam zuerst, was kam dann und wie hat sich das entwickelt. Und darauf basierend kann man dann relativ gut einschätzen, ne? Sind das SIBO-Symptome, kommt das vielleicht woanders her, wodurch könnte das verursacht geworden sein und wie fühlt sich das überhaupt an. Und daran kannst du schon relativ gut abschätzen, SIBO, ja, nein, vielleicht, oder liegt vielleicht noch etwas anderes dahinter verborgen. Auch weitere Laborwerte helfen uns natürlich, ne? So, wenn wir natürlich ein Leaky Gut haben, irgendwelche Unverträglichkeitswerte oder ähnliches auffällig sind, dann können wir auch schon ein bisschen besser eingrenzen, woher könnten denn die Beschwerden kommen. Und bei der Wasserstoffsulfid-SIBO ist es so, dass meistens die eigentlichen SIBO-Symptome etwas verstärkter auftreten und es gibt vielfach so unspezifische Begleitsymptome. Ich finde in der Praxis sehr, sehr häufig bei einer Wasserstoffsulfid-Fehlbesiedlung so ein Foggy Head oder Brain Fog, Kopfnebel, Wattekopf sagt man auch dazu, also so eine Art Benommenheit. Ich finde dazu häufig Kopfschmerzen. Ich finde dazu sehr häufig, und das ist ein relativ typisches Symptom, schwefelgeruchartige Blähungen. Wenn du sowas feststellst oder auch aufstoßen, rülpsen, das nach Schwefel riecht, dann könntest du ein bisschen aufmerksamer werden und in Richtung Schwefel, Wasserstoff, also Wasserstoffsulfid, SIBO nochmal denken und auch in diese Richtung erwägen zu behandeln. Na, auch Ödem, also Wassereinlagerung, finde ich zum Beispiel sehr, sehr häufig oder überproportional häufig bei den Wasserstoffsulfid-Fehlbesiedlungen. Das heißt, was haben wir bis jetzt mitbekommen? Es gibt eine SIBO, es gibt eine IMO. Die SIBO ist sozusagen die große Überschrift für Dünndarmfehlbesiedlung. Die IMO kann im Dünndarm oder im Dickdarm und oder im Dickdarm stattfinden und steht für Methanfehlbesiedlung. Wir haben drei Arten von Fehlbesiedlungen, die wir Stand heute auseinanderhalten. Das sind die Wasserstoffbildner, das sind die Methanbildner und das sind die Wasserstoffsulfidbildner. Das bezieht sich immer auf die Bakterien, die da fälschlicherweise im Übermaß irgendwo zu finden sind. Und dann wollte ich dir noch kurz ein paar Hinweise darauf hingeben, was muss ich denn jetzt beachten, wenn ich eine dieser drei SIBO oder vielleicht auch mehrere dieser SIBO-Arten habe, denn die treten durchaus leider auch in Kombination auf an der einen oder anderen Stelle. Was muss ich denn da in der Behandlung beachten? Und hier stelle ich fest, dass vielfach so ein Irrglaube besteht, dass ich diese Arten von Fehlbesiedlung total unterschiedlich behandeln müsste. Dem ist nicht so, was meine Erfahrung anbelangt. Das hast du vielleicht auch schon irgendwo gesehen, wenn du meinen Kanälen irgendwo folgst. Ich habe dazu ja ein eigenes Forschungsprojekt auch tatsächlich bewilligt bekommen, in dem ich das auch nochmal ganz dezidiert aufgedröselt habe, welche Behandlungssäulen bei Fehlbesiedlungen des Dünn- und oder Dickdarms sinnvoll sind. Und ich habe da für mich ja 6 Behandlungssäulen rauskristallisiert. Das eine ist natürlich, wir müssen gucken, gibt es eine ursächliche, eine zugrunde liegende Erkrankung. Man nennt das Primärerkrankung, die irgendwo da ist und überhaupt dazu führt, dass diese Fehlbesiedlung sich ausbreiten konnte. Wenn das der Fall ist, müssen wir die natürlich behandeln. Ist klar, sofern das möglich ist, um sozusagen der ganzen Sache die Wurzel zu entziehen oder die Grundlage, das Fundament zu entziehen. Das wäre das Erste. Dann ganz wichtig, Mikronährstoffdiagnostik. Wir brauchen Baufunktions- und Reparaturstoffe. Egal welche Art von Fehlbesiedlung, dein Darm muss sich ja überhaupt regenerieren können. Dein Körper muss überhaupt über die geeigneten Mitarbeiter, Werkzeuge und Fabriken sozusagen verfügen, damit er überhaupt die ganzen Funktionen in der Heilung, in der Regeneration, in der Durchführung der Stoffwechselprozesse und Körperfunktionen zur Verfügung hat. Das heißt, Mikronährstoffdiagnostik immer wichtig, Mikronährstofftherapie super wichtig und bei mir immer ganz oben auf der Prioritätenliste. Dann das Thema Stoffwechsel und Verdauung reparieren, nenne ich das immer. Das heißt, ich muss natürlich gucken, und da ist für mich weniger interessant, was steht auf dem Papier, welche Art von SIBO hast du, sondern für mich ist super interessant, welche Symptome hast du. Denn ich habe dir vorhin schon gesagt, nichts verläuft so hundertprozentig nach Lehrbuch. Wenn ich eine SIBO habe, die mit Durchfällen einhergeht, therapiere ich den Darm anders, als wenn ich eine SIBO habe, die mit Verstopfung und Motilitätsstörung einhergeht. Da muss ich ganz anders mit dem Darm umgehen. Ja? Also die Therapie orientiert sich immer an den Symptomen und bezieht immer natürlich das Thema Darmgesundheit, Bakterien, Elimination auch mit ein. Klar, also es geht auch um, ich nenne die mal in Anführungsstrichen, pflanzliche Antibiotika, also Pflanzenstoffe, die dazu dienen, diese Bakterien zu dezimieren oder bestenfalls zu eliminieren. Davor steht für mich aber, oder parallel daneben, ich kann das gar nicht in so eine Reihenfolge bringen, aber steht für mich auch immer das Thema Darmgesundheit, also wie kriege ich deinen Darm wieder wehrhaft, ja? Wie kriege ich das hin, dass dein Darm wieder so fit und physiologisch, also physiologisch bedeutet immer normalerweise, so wie es gedacht ist sozusagen, dasteht und selber die Ellbogen ausfahren kann und sich gegen fremdbesiedelte Keime oder andere Unwägbarkeiten des Lebens zur Wehr setzen kann. Das heißt, ich muss den Stoffwechsel, die Verdauung reparieren. Dazu gehört auch natürlich Ernährungstherapie, aber in einem deutlich geringeren Maße, ja, als die meisten Patienten denken. Vielfach ist ja so dieser Irrglaube da, ich nehme pflanzliches Antibiotikum und mache eine SIBO-Diät oder eine Low-FODMAP-Diät am besten noch und damit geht das Thema weg. Funktioniert nicht. Damit beseitigst du gar keine Ursache. Damit veränderst du nicht mal die Rahmenbedingungen dauerhaft, sondern nur in so einem ganz kleinen Zeitfenster. Das heißt, es geht wirklich darum, deinen Stoffwechsel wieder zum Flutschen zu bringen, sozusagen, dass alle Verdauungssäfte vernünftig gebildet werden. Und auch hier hast du einen Magensäuremangel, wird anders behandelt, als wenn du einen Überschuss hast. Hast du einen Verdauungsenzymmangel, wird anders behandelt, als wenn die Verdauungsenzyme ganz normal, in Anführungsstrichen, da sind oder wie erwünscht vorhanden sind. Das heißt, Primärerkrankung Säule 1, Mikronährstofftherapie Säule 2, Verdauung, Stoffwechsel, Ernährung Säule 3. Säule 4 ist die Darmgesundheit, wie eben angesprochen. Dazu gehört einmal die Bakterienelimination, aber eben auch über Probiotika, und zwar SIBO-konforme Probiotika oder IMO-konforme Probiotika, den Darm wehrhaft zu machen. Säule 5 ist für mich immer Ausleitung und Entgiftung. Das heißt, es geht immer auch darum, den Körper zu ermächtigen, hier die ganzen, den Mist und Müll und auch abgestorbene Bakterien und Toxine vor allen Dingen auszuleiten. Und das ist nicht getan mit irgendwelchen Bindemitteln, von denen immer so häufig geredet wird, sondern hier geht es wirklich darum, alle drei Stufen der körperlichen Entgiftung und Ausscheidung, also Entgiftung, Ausleitung und Ausscheidung, zu unterstützen. Sonst wird da keine runde Sache draus. Und last but not least und sogar meistens eher auf Prio 1 als auf Prio 6, liegt das der Bereich vegetativer Ausgleich. Das heißt, vegetative Regulation bezieht sich darauf, dein vegetatives Nervensystem in die Lage zu versetzen, aus diesem Stressmodus, aus dem ewigen Stressmodus rauszukommen. Denn wenn du in diesem Stressmodus bist, dann kann dein Verdauungstrakt nicht vernünftig angesteuert werden, dann kann deine Motilität nicht vernünftig laufen, dann kann deine Heilung nicht vernünftig verlaufen, dann gerät dein ganzer Stoffwechsel durcheinander und viele Patienten unterschätzen dieses Thema massiv. Und erst wenn sie dann bei mir in der körperlichen Therapie sind und immer wieder gesagt haben, ja, das gucke ich mir später mal an und wir wissen ja alle, was ja heißt, dann kommen sie irgendwann dahinter, dass sie sagen, oh Mann, hättest du mir das doch mal eher gesagt. Und ich sage dann immer, ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Ich glaube, auf dem Ohr warst du noch taub, aber schön, dass du es jetzt angegangen bist. Und zum Beispiel mit meiner Kollegin Melli, Hypnocoach Melli, die du vielleicht auch schon kennst, wenn du mir hier länger auf den Kanälen folgst, mit der ich ganz viel zusammenarbeite, die ganz viel zur Vagusnervregulation macht mit unseren Patienten, die ganz viel auch in unserem SIBO-Kurs zum Thema Reizdarmhypnose, Vagusnervregulation, vegetativer Ausgleich mit sozusagen reingepackt hat in diesen Kurs, damit wirklich diese Säule also direkt und unmittelbar parallel zu den körperlichen Themen mit behandelt wird. Und du hast gerade schon mitbekommen, glaube ich, als ich diese 6 Säulen aufgeführt habe, wie wichtig es ist, egal welche SIBO du hast, egal welche IMO-Form oder SIBO-Form, IMO-Reizdarm-Art du hast oder auch wenn es ein Leaky Gut ist oder eine ganz andere Art von Unverträglichkeit, Histaminintoleranz oder whatever dahinter steckt, wie wichtig es ist, diese 6 Säulen mit Leben zu füllen. Und wo kommt der Unterschied ins Spiel? Man sagt ja immer so schön, der Teufel liegt im Detail. Wo kommt der Unterschied ins Spiel? Der Unterschied kommt da ins Spiel, wo du vielleicht bei der Auswahl der pflanzlichen Antibiotika und vielleicht bei der Auswahl deiner Lebensmittel noch so ein kleines bisschen variierst, je nachdem, ob es eher die Wasserstoffbildner sind, ob es eher die Methanbildner sind oder ob es eher die Wasserstoffsulfidbildner sind. Ansonsten läuft die Therapie identisch ab. Und mit identisch meine ich nicht, ganz wichtig, dass es einen pauschalen Therapieplan gibt. Mit identisch meine ich, dass dieselben Behandlungssäulen mit Leben gefüllt werden, aber unterschiedlich. Und das ist sozusagen ganz, ganz wichtig, wenn du dich an die SIBO-Therapie machst. Ich kann das nur, oder IMO-Therapie, Reizdarmtherapie, ich kann das nur immer wiederholen. Bitte, bitte kein pauschaler Therapieplan. Bitte, bitte nicht nur pflanzliche Antibiotika und eine Low-FODMAP-Diät. Das wird dich nicht zum Ziel führen. Bitte guck wirklich, dass du diese 6 Therapiesäulen berücksichtigst. Entweder mit einem Therapeuten, der das macht, oder du guckst dir diesen SIBO-Kurs an oder Reizdarm-Kurs an, den ich dir ja schon mehrfach verlinkt habe. Du findest den auch immer in meinem Instagram-Profil. Und dort kannst du dich eben auch entsprechend schlau machen. Da erfährst du wirklich von A bis Z jeden einzelnen Schritt, wie du deinen Reizdarm sozusagen wirklich, nicht nur die SIBO, sondern wirklich jede Art von Reizdarmbeschwerden nachhaltig, dauerhaft behandeln kannst, indem ich dich da wirklich Schritt für Schritt durch diese Säulen führe. Tu dir diesen Gefallen, wirklich dich da auch mit dem Körper zu beschäftigen, dich selbstwirksam zu machen und wirklich zum Experten zu werden für deinen Körper. Denn dann hast du wirklich die Chance, nachhaltig dieses Thema auch zu beseitigen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute noch mal ein paar neue Impulse mitgeben und du hast vielleicht noch ein paar Fragezeichen klären können. Wenn du noch Fragen hast, die ich gerne mal in einem anderen Beitrag beantworten kann, entweder in einem Live oder vielleicht in einem anderen Beitrag, den ich für dich hier gestalte, dann gib mir da gerne bitte ein Feedback. Ich brauche deinen Input sozusagen. Was brauchst du für Informationen? Was fehlen dir für Informationen? Was brauchst du, damit du da nachhaltig in die Beseitigung deiner Beschwerden reingehen kannst? Denn nur wenn ich das weiß, kann ich dir hier auch zielführende Inhalte geben. Ansonsten hoffe ich, du lässt es dir gut gehen, du tust was für deine Gesundheit und wie gesagt, ich begleite dich gerne dabei und ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz liebe Grüße, deine Gabi.